zum 697. Mal. Herzlich willkommen zum Sneakpot. Wir besprechen heute für euch den Film Kate und haben uns natürlich zurückgezogen nach Tokio. Mit mir hier der Mann mit dem pinken Auto, das ist Robert Krüger.
Und es leuchtet innen.
Ja. Ja. Und am Scharfschützengewehr ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert gibt noch ein atemberaubendes Gitarrensolo.
Gitarrensolo?
Ja, das wirst du noch verstehen.
Okay, alles klar. Guten Abend.
Ich bin auch kurz verwirrt gewesen, aber ja, abwarten.
Ich glaube, der Christoph hat einen anderen Film gesehen als wir.
Vielleicht gibt es noch mehr Filme, die Kate mit A heißen oder so, und er hat den geguckt.
Ja, genau. Haben wir nicht diesen Punkrock-Film geguckt? Nee, haben wir nicht.
Ich habe vielleicht anderes in dem Film gesehen als ihr.
Ja, ich musste mehrfach an dich denken, weil es ist ja doch, also das, es kam zumindest Musik, wo ich dachte so, das ist doch diese komische japanische Musik, die Christoph und seine Kinder so feiern.
Ach Gott, ja, diese Baby-Metal-Sache da, ja. Baby-Punk, mehr oder weniger, eigentlich eher.
Ja.
Fast, ja. Ähnlich berühmt übrigens, aber reden wir nachher drüber. Vielleicht erstmal.
Genau, unser dritter Teilnehmer ist kein Gast, ist der Robert, der ist regulär normalerweise beim Sneakpot, war jetzt ein paar Wochen unterwegs, aber davon erzählt er nachher.
Die treuen Gäste kennen ihn vielleicht noch. Treuen Hörer kennen ihn noch.
die schon länger zuhören.
Ich war kurz weg.
3 Folgen nicht da, weil wir als neu am Tag vorgestellt.
Ja, der vorher war ja noch Pause.
Ja, gut, 5 Wochen oder
ist
was.
Wirklich, ist wirklich schon lang, also ja.
Naja, aber Christoph, du hast uns Kate mitgebracht. Worum ging's?
Es geht um eine Killerin, eine Auftragskillerin, die aussteigen möchte aus diesem Killerjob-Dings. Ihr Vorarbeiter oder Kontaktmann wird gespielt von Woody Harrelson. Sie wird gespielt von irgendeiner Schauspielerin, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da gleich weiterhelfen. Und sie hat irgendwie bei ihrem letzten Job ging es so ein bisschen drunter und drüber und es war irgendwie, ja, lief nicht so glatt. Und infolge dessen, dass sie der Woody Harrelson-Figur sagt, dass sie eben nicht mehr mitmachen will, wird sie vergiftet mit Polonium und hat nur noch einen Tag zu leben. Und diesen Tag will sie nutzen, um herauszufinden, wer verantwortlich ist, also wer sie vergiftet hat lassen, und will Rache üben. Und das macht sie dann auch.
Ich habe ja letzte Woche so ein bisschen drauf getippt, dass es so ist wie Crank. Es war nicht ganz so wild. Es war, fand ich jetzt, deutlich mehr ruhige Passagen. Aber manchmal hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl so, oh. So, ja, als wenn sich dann irgendwas gespritzt hat und dann yeah, war sie wieder gut drauf. Gibt es, ganz kurz, also ich war noch nie, ich habe es auch nicht vor, mich mit Polonium vergiften zu lassen. Gibt es so Sachen, die einen so hochputschen, dass man so, ja, eigentlich kaum stehen kann und dann doch wieder irgendwie, naja, vergleichsweise mit einem, weiß nicht, 400 oder 800 Meter Sprint machen kann? Gibt es so
Zeug? Naja, also, das kommt darauf an, was du für eine Krankheit hast oder von was für ein Gift. Und also so eine Poloniumvergiftung, das ist ja im Endeffekt, das sorgt ja dafür, dass du dich innerlich zersetzt. Also du hast halt einen Strahlenschaden. Und einen Strahlenschaden kannst du ja nicht mit ein bisschen Adrenalin oder so, ich glaube, darum ging es auch hauptsächlich, oder? Dass praktisch das Adrenalin dafür sorgt, dass du einfach den Kreislauf so anheizt, dass es halt weitergeht. Aber also ein Strahlenschaden, vor allem so ein krasser, der nach einem Tag tödlich ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass man da irgendwas gegen tun kann. Und die Leute, die man so kennt aus dem Fernsehen, die so mit sowas vergiftet wurden, die sahen ja eher auch wie Leichen aus nach kurzer Zeit, also auch als sie noch lebendig waren.
Deren Ärzte versuchen aber auch nicht, ihnen was zu geben, wo sie jetzt nochmal die nächsten 15 Minuten auf Vollgas laufen und dann noch härter am Arsch sind als vorher.
Ja, also dass die noch so krasse, koordinierte Faustkämpfe macht, das ist halte ich für nicht wahnsinnig realistisch.
Also selbst wenn es irgendwas so einiges ist, nicht so wahnsinnig realistisch in dem Film.
Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass der Film realistisch sein wollte.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und ich finde, das macht es gut auszuhalten. So, ja, okay, die spritzt sich irgendwas, wird schon richtig sein. Ja. Oder genau. Die fahren
ja,
hier
die Dosierung,
so
gell? So fragwürdig.
Ja. Ja, gib mir irgendwas, was mich aufputscht. Okay, hier, da. Und jetzt füllt es da in diese, weiß ich nicht, Dinger rein. Und dann gehe ich und dann nehme ich das mit.
Nee, ich glaube, die hat sie selber mitgenommen. Der musste irgendwas anderes einfüllen. Aber ist egal. Naja, zu der Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead. Könnte man aus Scott Pilgrim vs. The World kennen. Da hat sie die Ramona irgendwas, weiß nicht mehr, wie die hieß, gespielt. Ja, das ist so ein bisschen Claim to Fame, glaube ich, bei ihr. Aber die hat es gut gemacht. Also irgendwie, die erinnert mich die ganze Zeit auch so ein bisschen generell, hatte so einen Vibe von Charlize Theron so ein bisschen, oder? Ging euch das ähnlich?
Nee, das ging mir nicht so.
Ich meine so dieses, Frau ist Killer, Profi, hatten wir jetzt irgendwie kürzlich erstmal.
Ja, wir hatten jetzt einige Filme, die sehr ähnlich waren.
Ja, ja.
Es wird mal wieder Zeit, dass, ach nee, wir machen das ja schon so, dass jeder was Eigenes bestimmt.
Genau. Wer ist eigentlich heute dran?
Du.
Sag jetzt nicht ich. Oh nein.
Warum, Christoph, bist immer du dran, sonst wird der Christoph ganz wuschig. Ja,
das war eine Frage, die ich vorher in der Vorbesprechung eigentlich stellen wollte und nicht gestellt habe. Wir hatten uns das hier eigentlich eingebrockt durch die letzte Sendung.
Wir haben jetzt wieder nicht ganz die alte Reihenfolge.
Ja, okay,
die das ist natürlich gut. Reihenfolge. Ja,
okay. Okay, na dann.
Aber es kommt ja nachher eine Passage, wo du nicht so viel reden musst. Also den Jazzwitz, da kannst du ja was raussuchen.
Such einfach einen langen Jazzwitz raus.
Mal eben schnell den Jazzwitz, okay. Ich werde schon was finden bis dahin.
So.
Woody Harrelson haben wir noch nicht, glaube ich, erwähnt, oder? Oder haben wir ihn nicht
erwähnt? Nur erwähnt.
Wenn Woody Harrelson auf den Bildschirm kommt, bin ich ja immer schon mal positiv eingestimmt. Und war das auch hier? Das
ist gut. Ja, er ist halt nur eine Nebenfigur, gell? Also. Er taucht ja nur immer mal auf und hat ja eigentlich keine echte.
Er ist immer mal da, so über den ganzen Film verteilt, aber es stimmt schon. Er ist eigentlich weitestgehend abwesend vom Bildschirm. Wenn er zu sehen ist, ist immer irgendwie schön. Er spielt auch immer, glaube ich, so ein bisschen dieselbe Art von Typ so und das funktioniert hier aber auch wieder genauso gut wie immer. Und visuell ist es schon so, der Film versucht schon so diese Exotizität, wenn das ein Wort ist, von Tokio so
Exotik
aufzusaugen und noch so ein bisschen übersteigern. Bei so kurzen Autorennen mit pink leuchtenden Autos.
Boah, ist das so schön, das Auto.
Krasses Auto, ja.
Aber die Verfolgungsjagd war scheiße, also fand ich. Weil das sah alles so CGI aus, das war so falsch alles, wie sich das Auto bewegt hat, wie sich die Kamera bewegt hat,
wie ein Computerspiel aus.
Aber eben nicht wie Need for Speed, sondern wie irgendeins von diesen, also Need for Speed ist ja auch unrealistisch, aber wenigstens die Autos verhalten sich in der Art, wie sie sich bewegen, so halbwegs richtig. Sie überstehen dann Crashes, die man nicht überstehen kann, aber die Art, wie sie sich bewegen, ist halbwegs richtig. Und dann gibt's ja noch so dieses nächste Level von Autorennspiel, wo es irgendwelche Power-Up-Supersprung-Boost-Platten und irgendeinen Scheiß gibt, der halt nicht in der richtigen Welt existiert. Und
Super Mario meinst du?
Ja, das ist dann noch mal ein Level weiter, wo dann alles artifiziell ist. Ich weiß jetzt nicht, Asphalt irgendwas oder da gibt es da noch so verschiedene Ideen. Ich habe die Namen jetzt eigentlich alle auf der Pfanne. Und es sah so wie eins von diesen, wo die Grenze zum Realismus endgültig in Richtung Fantasiewelt überschritten worden ist. So sah es aus. Und ich weiß nicht, ich hatte kurz den Moment, dass sie so ein bisschen so, wie heißen diese Fast and Furious Tokyo Drift, dass sie das so ein bisschen antriggern wollen, so als Referenz. Weil ja auch viele andere Filmreferenzen drin waren. Die beste finde ich die Terminator-Referenz, aber diese Tokyo-Drift-Sache, ich finde, sie haben es dann trotzdem übertrieben. Also Tokyo-Drift war mehr nur noch so in der Realität verhaftet und das hier war einfach nur noch bunte Bonbon-Dings. Und
so lang war die Verfolgungsjagd ja nicht.
Nee, sie war nicht lang.
Einmal irgendwie 2 Minuten oder was, so. Und auch mit dieser Kamerafahrt dann raus. Das fand ich wieder ganz cool gelöst. Also das Auto fährt los, es geht irgendwie dreimal hin und her und dann fliegt die Kamera nach oben weg und man sieht halt dieses krass pink leuchtende Auto in der fast schwarz und weiß oder schwarz und gelb Stadt umherfahren. Und dann geht's wieder rein, dann geht's weiter. Das fand ich echt cool. Also das hat mir gut gefallen. obwohl es so Computer, also sah aus wie am Computer, war garantiert am Computer gemacht.
Wo die ganzen Polizeiautos auf einmal herkamen, habe ich nicht verstanden. Sie läuft da so vergleichsweise inkognito mit ihrer Kapuze auf dem Kopf durch die Stadt, entschließt sich, dass sie dem Typ jetzt das Auto klaut, steigt ein, macht's an, fährt los, instant Polizeiverfolgung. Und denkst dir so, die war doch eben noch komplett anonym. Was ist denn, wo kommen die denn alle her?
Wie bei TDL.
Ja. Genau. Die spawnen dann. Das ist ja hier das neue Konzept. Ja. Spawnst einfach irgendwo.
Ja.
Naja. Das habe ich ihm alles nicht übel genommen. Das war so, ja, ist okay.
Ja,
ist
halt genau.
Knallbumm.
Bei anderen Filmen hätten wir uns jetzt geärgert, aber irgendwie, er wollte auch nicht ernst genommen werden. Also, er hat immer irgendwie mit dieser Ironie gespielt, mit diesem, es ist nicht echt und so. Das fand ich sehr angenehm, also.
Ja, und er hat halt so auf ganz unterschiedlichen Ebenen irgendeinen Style gefeiert. Also da hat er halt dieses Bonbonhafte, dann hat er, später gibt es dann ja auch so Szenen, so, die so, ja, wie so Samurai-filmmäßig sind. Und ja, es sind halt, ja, Bob hat es schon richtig gesagt, zum Teil sind es Filmreferenzen, zum Teil sind es auch einfach so, ja, Klischees, die halt schön aussehen sollen und einem Gefühl geben. Und das haben sie bei mir schon auch geschafft. Also, aber halt immer was anderes. Das ist halt das Irre. Das ist nicht die ganze Zeit Bonbon, sondern es ist dann ja plötzlich ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes, ja,
sich Klischee. Bonbon, es ist Boom Boom Lemon. Die Referenzen sind wirklich, also diese eine Szene, wie du sagst, mit dem Samurai-Schwert, ich dachte an, wie heißt er? Keanu Reeves hier, was du so gefeiert hast, die letzten drei Filme.
John Wick.
Wick, richtig, genau, ich kam nicht auf den Namen. John Wick, so diese, sie gehen extra in einen Glaskasten rein, so, wie viele Referenzpunkte brauchst du denn noch? So, und dann diese Terminator-Sache, so, irgendwo sitzen sie mal in dieser Unterhaltung, also es gibt da noch so eine zweite Figur, die wir noch nicht erwähnt haben, ein junges Mädchen, mit der sie weite Teile des Films dann zusammen rumrennt. So eine Japanerin, eine Junge. Und die ist am Anfang so total begeistert, am Anfang sie sehr ablehnend und dann ist sie so total begeistert von ihr und nennt sie eine super krasse Terminator-Killer-Bitch oder so ähnlich. Und das wird dann ganz, ganz viel später wieder aufgegriffen, wo sie so eine Sonnenbrille auf hat und ihr eines Gesichtshälfte ist komplett zersmashed und dann nimmt sie die Sonnenbrille ab und das andere Auge ist blutrot. Ja. Und denkt so, ultra dick aufgetragen mit Terminator-Referenz.
Es war vorher nie Thema, dass sie irgendwie das Auge verletzt hat oder sonst irgendwas, sondern es plötzlich taucht dieses rote Auge da auf.
Genau. Ja gut, sie zerfällt ja langsam vor sich hin durch dieses Polonium.
Ja, ja, eben, das kannst du dann einfach erklärt, genug ist es, aber es wird halt einfach nicht thematisiert, aber und wird einfach so gemacht, das fand ich sehr, sehr cool.
Was mir noch total gut gefallen hat, es gab ja zwischendrin einen Moment, jedenfalls ging es mir so, wo ich dachte so, okay, das passt, so kann der Film jetzt zu Ende gehen oder jetzt kommt vielleicht noch irgendwas und dann ist fertig. Und dann mache ich Pause.
Eins und schon an zwei, ne?
Und dann sagt er halbe Stunde noch so, oh, okay, cool, dann irgendwie geht's jetzt nochmal richtig von vorne, nicht von vorne, aber da ging's dann nochmal weiter, fand ich cool. Also weil es auch so nicht so bemüht war, sondern passte richtig gut zusammen.
Wobei der Plot-Twist, der da eigentlich drin steckt, der wurde irgendwie schon, ich weiß nicht warum, woran, aber man hat das geahnt, man hat das irgendwie gewusst. Das telegrafierte sich so durch den halben Film durch, ich will es jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, also diesen Twist.
Ich habe eine Vermutung, was du meinst. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe eine starke Vermutung, ja. Mhm.
Und das, aber auch das hat es nicht, gemacht, weil der Film
war ja eigentlich auch ein Klischee und dadurch war es vorhersehbar.
Richtig, genau, ja. Und ich glaube auch im Schauspiel der Person irgendwie angelegt, so ein bisschen, hatte ich zumindest das Gefühl. Ja, aber alles in allem unterhaltsam.
Eine Sache, zwei Sachen, die ihr nicht mitbekommen habt, beziehungsweise eine ja schon, also diese, sie geht ja durch so ein Untergrundkonzert einer japanischen Girl-Metal-Band. Habt ihr nicht erkannt, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ich vermutete, dass das irgendwie diese Baby-Metaller sind, auf die du so abfährst.
Nee, das ist nicht Baby-Metal, das war die Band Bandmate. Die sind
ich das nicht sogar irgendwo gelesen, ja?
Kann sein,
aber
ja.
Aber sagte mir nichts.
Sind stilistisch ein bisschen anders als Baby Metal. Die sind von musikalischen Stils ist es halt eigentlich eine Rockband oder eine Metalband oder ziemlich ja, ich würde nicht sagen konservative. Die machen ordentliche Musik, aber das ist eben nicht wie Baby Metal. Baby Metal ist ja hoch innovativ oft. Das sind die schon nicht, aber sie sind wirklich gut. Das ist wirklich eine gute Band. Und die haben in ihrem Auftreten haben die immer solche so Kostüme wie so Klischee-Hausmädchen. So,
sehen die Schülerinnen, die Schülerinnen oft auch aus, oder?
Nee, es ist nicht eine Schuluniform. Also es erinnert schon an eine Schuluniform, aber es ist so dieses Hausmädchen, diese Hausmädchen-Optik. Ah, okay. Deswegen Bandmate. Da habe ich schon gefeiert eben, dass die eben als Konzert auftreten. Und dann kam mir dieser Vorboss-Gegner. Ihr wisst, wen ich meine. Hart tätowiert, so ein, der in diesem Apartment ist. Und das ist halt ein absoluter Superstar. Miyavi heißt der. Der ist auch Musiker eigentlich. Also Musiker und Schauspieler. Ich glaube, der hat auch schon ein anderes geschauspielert. Aber er ist vor allem Musiker und ist ein Gitarrengott. Also ich würde sagen, es ist mit einer der, vielleicht lehne ich mich da jetzt 2000 Fels, aber also ich finde, es ist einer der Gitarristen unserer Generation. Also er ist so, ich glaube, der ist gerade 40 geworden. Also er ist schon so unser Alter etwa oder ein bisschen jünger. Und er ist ein krasser Gitarrist, ist auch ein Sänger, also ist so, ja, ist halt ein so Rockmusiker auch. Ich mag seine Stimme nicht besonders, aber er ist wirklich toller Gitarrist und was ich erstaunlich finde, der spielt halt so, ja, eigentlich so klassisches Shredding, so ultra schnell, auch ganz viel geslappt und dann zum Teil fast ein bisschen jazzy, finde ich, fast mir ein bisschen zu jazzy, aber es gefällt mir trotzdem, also selbst dieses Slappen, bei ihm gefällt es mir, aber gibt es nicht viele, wo mir das gefällt, das ist nicht so mein Stil normalerweise. Werde ich mal was verlinken.
Es fällt mir auch ein, wirklich, wo ich diesen Mate-Look wieder herkenne. Ich hatte es damals in einer der Episoden, wo ich ja von der Japan-Reise berichtet habe, glaube ich, die Geschichte erzählt, wo wir in diesem Mate-Café drin waren. Das ist so ein Cosplay-Restaurant-Dings, ja, genau. wo die alle in diesem Dienstmädchen-Look rumlaufen. Die Angestellten. Ja, daher kam mir das sehr bekannt vor.
Noch was zu Miyavi. Die Tattoos übrigens, die sind so sein Markenzeichen, unter anderem. Also diese waren echt, das war nicht aufgemalt. Überhaupt stilistisch ist er also auch so von der Optik. Der kommt, glaube ich, aus der Visual K-Richtung. Ich meine, er war früher in der Visual K-Band. Und das, also er ist schon, das ist echt ein richtig stylische Type. Ich meine, ich habe mal so ein Video gesehen, wo er diese neue Fender-Gitarre spielt, diese Acoustic Sonic. Sagt euch das was? Stefan, dir schon?
Oder? Ja. Den kriegt ja irgendwie gerade jeder zugeschickt.
Genau. Und da gibt es ein tolles Video, das ist mir bei YouTube, muss ich mal raussuchen. Wo wenn er das spielt, denke ich mir so, boah, ist so eine Acoustic Sonic, was kostet die eigentlich? So, bräuchte ich auch.
Ja, und was kostet? Dann,
ja, ich glaube, so 1700 oder sowas. Ja, ich suche das mal raus und hau das mit in den Artikel. Das ist ein schönes Ding. Ist nicht so sein typischstes, schnellstes, aber es ist so, er performt einfach sehr gut. Ja, ist ein toller Gitarrist. Schaut euch den an. Cool. Ja, haben wir noch was zu dem Film? Oder sollen wir schon Punkte geben? Warte mal, ich schau mal, ob ich noch was hab.
Ich bin nicht sicher, wie lange der so bleibt. Also so, das ist so ein Wegguckfilm irgendwie, den haben wir jetzt gesehen. Der hat irgendwie Spaß gemacht, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich relativ flüchtig so.
Ja, das stimmt.
Es wurde auch sehr viel mit Messern gekämpft, was ich eigentlich immer nicht so richtig mag.
Boah, und wie krass brutal zum Teil, oder?
Ja.
Wie die dem einen von unten ins Kinn stößt und es kommt aus dem Gesicht wieder raus.
Ja. Ja, das war schon
hart.
Da war schon viel Gore drin.
Ja, aber
dann haben wir wieder andere Stellen, cool, wo du das Gefühl hast, das müsste jetzt eigentlich mehr spritzen, spritzt dann aber nicht. Und dann aber wieder andere Szenen, die so explizit sind, dass es ekelhaft ist. Ja, also es war so eine eigenartige Mischung.
Ja, das wo stimmt. Sie den Kopf da halb durch. Oh. Das war auch ein cooler Kampf. Also ich, es gab ja so ein, zwei Kämpfe, die so ganz kurz waren nur. So überraschend so. Okay, jetzt hier, jetzt die beiden treffen aufeinander, das und dann zack, zack, vorbei.
Ja, ich weiß nicht, was du meinst, der war wirklich gut.
Ja, aber ich also, weißt du, uns noch einen Kampf zu zeigen, der, weiß ich nicht, wie lange dauert, das brauche ich nicht. Aber eben uns was ganz Schnelles zu zeigen, uns damit überraschen, das fand ich gut. Also fand ich sehr schön.
Es war einfach alles sehr rund. Also es war wirklich gut konzertiert, das Ganze. Hat Spaß gemacht.
Ja. Kein Film, der bleibt, aber der auf jeden Fall mal Spaß macht.
Ja.
Ja, hast du noch was gefunden, was du sagen wolltest, Christoph?
Nö, das mit der Nase wollte ich noch sagen, das habe ich ja gesagt. Mit einem Kinn-Nase-Messer. hat mir sehr gefallen. Da habe ich so, wow! Das war wirklich so ein Aha-Moment. So, das habe ich noch nicht gesehen. So.
Ja. Sehr schön, dann mal Punkte. Bitteschön.
Ich glaube, ich habe ihn auf IMDb bewertet mit 7,0. Das würde ich jetzt einfach auch hier mal geben.
Okay.
Ich gebe 8 Punkte.
Ich gebe auch 8 für den Film und dann noch einen für Miyavi und Bandmate, also 9.
Okay.
Ja, sehr gut.
Ja, dann hat er ja wirklich ganz ordentlich abgesahnt hier.
Ja, man merkt, es gibt nicht viel zu diskutieren. Da reden wir auch nicht so lange drüber. Komm mal auf den Punkt, sagen, ja. Guter Film, weiter bitte, nächste Kategorie. Es ist Zeit für die Droge der Wahl.
Oh, sehr gute Kategorie.
Ja, ich gehe mal schnell Eis holen und ihr könnt ja schon mal besprechen, was ihr trinkt.
Ja, Christoph, was trinkst du? Achso, soll ich anfangen?
Ich trinke ein Gin, ja, den ich glaube ich von dir habe, kann das sein? Roku Gin.
Ja, das kann sein. Ich erinnere mich, glaube ich, sowas
ich
mal.
Von dir?
Ja.
Und es trifft sich gut, weil ich werde vielleicht sogar die Flasche leer machen können. Ich kann also praktisch beide Vorgaben. Wir versuchen ja immer entweder eine Flasche leer zu machen oder irgendwas zu trinken, was zum Film passt. Und es ist jetzt praktisch beides. Und ich überlege die ganze Zeit, nach was er riecht. Weil ich, wie man ja merkt, dadurch, dass die Flasche fast leer ist, habe ich ihn schon häufiger genossen. Und aber mir ist gerade eben noch irgendein Geruch aufgefallen, den ich nicht zuordnen kann, der mir bisher nicht aufgefallen ist. Vielleicht jetzt, weil die Flasche fast leer ist, ich weiß es nicht. Aber ich kann es nicht zuordnen. Irgendeine Zitrusfrucht wahrscheinlich.
Was war das jetzt?
Roku Gin.
Ah ja.
Japanischer Gin.
Mhm. Japanischer Gin.
Habt ihr auch japanisches?
Aha. Bob?
Nee, ich hab tatsächlich dänisches, dazu kommen wir gleich noch. Aber ich werde die Vorgabe erfüllen, dass ich die Flasche leer trinke, denn es ist ein Bier. ich kann das auch nicht lesen. Es heißt irgendwie Gottbrück oder so ähnlich. Das ist nur ein Supermarktbier jetzt in dem Fall.
Ich schreibe einfach dänisches Bier.
Ja, ja. Bierskeöl.
Ich bin vorhin nochmal in die Bar gegangen, habe gesehen, ich habe eigentlich nur ein japanisches Produkt und das habe ich irgendwie vor 2 Wochen schon getrunken.
Ja.
Und da dachte ich mir, oh, nicht schon wieder. Und dann habe ich mir gedacht, kannst du ja ein bisschen betrügen und habe einfach mir ein Brooklyn Lamp gemacht, weil der genauso schön pink ist wie das Auto. Deswegen schüttle ich mir jetzt ein Brooklyn Lamp. Also ich drehe mal hier ein bisschen runter und dann könnt ihr ja schon mal.
Habe ich die Tage auch getrunken.
Ja, jetzt sehe ich diese Flasche Roku Gin hier wieder. Ich habe es nämlich gerade mal gegoogelt. Jetzt habe ich Bock, mir die auch zu kaufen.
Ja, es schmeckt wirklich gut.
Ah, vielleicht soll ich.
Was haben wir denn noch gesehen letzte Woche? Außer Sons of Anarchy.
Du hast Sons of Anarchy geguckt. Ich habe nichts geguckt, weil ich nicht da war.
Ja. Ja, und ich habe Sons of Anarchy ja nicht durchgeschaut. Ich habe erst 4 Staffeln geschaut.
Das binscht ja schon hart, oder?
Ja, ja. Ich meine, gut, das hat ja auch nur 13 Folgen pro Staffel. Das ist ja, das schaut mir an 2 Abenden weg. Ist ja kein Problem.
Natürlich.
Und meine Frau ist völlig entfesselt. Also wir haben die Woche, glaube ich, 2-mal bis nach 1 geschaut. Einmal sogar bis nach 2. Wir waren völlig K.O. am nächsten Tag, weil morgens ja die Kinder in die Schule müssen und so. Aber also wir gehen uns sehr hart. Also
Frau steht also auf so harte Biker-Typen.
Ja, die steht total auf harte Biker-Typen. Ich bin jetzt auch dabei, mich zu so einem harten Biker-Typen umzubauen. Ich habe jetzt auch die Abnehmensache habe ich direkt an den Haken gehängt und ich versuche mir jetzt so eine Bierwampe anzutrinken.
Und dir eine Harley zu kaufen.
Muss man da, glaube ich, haben. Gell?
Und machst, ja, machst irgendwie wieder, genau, 50.000 Liegestütze im Jahr, damit die Oberarme.
Nee, das haben die gar nicht. Nee, nee. Gar nicht, die sind gar nicht aufgepumpt. Nee, die regeln ja alles mit der Schusswaffe und haben einen dicken Bauch. Also,
was mit Tattoos? Hast du jetzt auch angefangen, oder?
Ja, so ein großes Sons of Anarchy Tattoo brauchen wir dann auf dem Rücken und dann muss man es wieder überstechen, möglichst hässlich schwarz, weil sonst kriegt man es bei lebendigem Leib vom Leib gezogen und so. Das ist sehr unschön. Aber ich möchte jetzt nicht
alles. Und schmierst dich schön mit Kettenfett ein, wahrscheinlich, oder?
Ja, unbedingt mit Kettenfett. Denn ich bin ja noch nicht fertig, ich habe ja noch 3 Staffeln vor mir und deswegen werde ich da erst nächste Woche drüber sprechen, denke ich.
Okay. Was ist denn mein Untersetzer hier? Ah, da drüben.
Der Untersetzer ist weg.
Ah, hin und wieder mal so ein Sauer trinken, das ist schon schön.
Ja, das stimmt.
Das ist wahr, ja. Macht man zu selten. Im Urlaub habe ich immer nur Brooklyn, nee, wie heißt das andere Ding? Ach, das mit dem Ginger Beer drin. Nein.
Dark and Stormy.
Achso. Dark and Stormy, ja, ich kann nicht drauf.
Im Urlaub? Warst du etwa im Urlaub?
Das ist ja eine selbstgebaute Überleitung. Das ist ja, also.
Ja, ich war so ein bisschen im Urlaub.
Ein bisschen. 8 Wochen, ja, ist im Podcast gewesen. Ich war kurz im Urlaub.
8 Wochen, das ist jetzt schon.
Es wird immer mehr, mit jeder Wiederholung.
Am Ende der Sendung sind es 2,5 Jahre.
Nee, es war gar nicht so viel Urlaub. Ich hatte ein paar Tage Urlaub gemacht, weil ich auf eine Beerdigung musste. Und dann hatten wir so ein Loch von ein bisschen was über einer Woche. Und danach hatten wir 2 Wochen Urlaub. Und das hat sich alles ungünstig zusammenkombiniert. Und wir wollten nicht so viel Auto fahren mit den kleinen Kindern, weil unser Kleiner ist ja noch nicht so wahnsinnig alt und er mag Autofahren nicht so wirklich gern. Zumindest nicht, wenn er wach ist, also zumindest nicht tagsüber. Und dann haben wir irgendwie die Idee entworfen, wenn ich eh im Homeoffice arbeite, kann ich auch von irgendwo anders aus im Homeoffice arbeiten. Und man könnte einfach, weil die Beerdigung war im Berliner Raum, weil war Familie natürlich. Und der Urlaub, der gebuchte war, ist an der Ostseeregion Schleswig-Holstein. Und dazwischen nochmal nach Frankfurt nach Hause zu fahren, wollten wir dem Kleinen halt nicht antun.
Das ist schon eher Gott. War das bei euch unproblematisch? Also hattest du das mit deinem Chef besprochen oder hast du einfach einen anderen Hintergrund gehabt plötzlich bei den Calls?
Ich habe bei den Calls meistens eh ohnehin so einen künstlichen Hintergrund. Manchmal sitze ich in irgendwelchen Star Wars Bases und manchmal einen von den vorgegebenen, der da in der Teams-App drin ist. Das haben bei uns auch fast alle. Also du siehst ein paar wenige, die so notorisch ihren Hintergrund zeigen, weil sie vielleicht diese im Hintergrund diese automatischen nicht mögen oder diese Ausstandsfunktion nicht mögen. Aber ganz, ganz viele, ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit hat diese künstlichen Hintergründe, damit du da nicht immer in ihr Zimmer guckst.
Ich mache immer insofern nur Matsch drauf, also unschärfe.
Ja, oder
man bei mir halt. Man guckt bei mir immer von schräg unten und du siehst halt diese poröse Betonkellerdecke. Sieht halt nicht so. Oh, sie müssen im Keller sitzen. Oh, ja. Ja, nicht so schön hier unten. Der Winter ist ja auch immer so kalt. Nee, ich frage nur, weil ein Kollege hat mich neulich angerufen, für den ich quasi im weitesten Sinne zuständig bin von IT-Seite und hat gefragt so, wie ist es denn, wenn ich von USA aus arbeite? Okay, auch ein cooles Konzept. Ja, ich bin dann 4 Wochen, arbeite ich von da, mit meinem Chef besprochen, bla bla bla. Passiert da irgendwas? Nee, Internet ist Internet, sie kommen einfach von da. Ah ja, dann ist ja gut. Deswegen hatte ich jetzt gefragt und hattest du mit deinem Chef, also wusste der, dass du?
Nee, hatte ich tatsächlich gar nicht groß erwähnt. Also ich glaube, ein Kollege wusste es. Aber
ist ja auch im Prinzip egal. Ja.
Nee, es ist nicht nur egal, es ist sogar so, dass wie ist denn das steuerrechtlich? Gibt es auch diese Unterscheidung zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten? Und wenn
kein Homeoffice.
Genau, wenn der Arbeitgeber sagt mobiles Arbeiten, dann heißt das explizit, er stellt dir einen Laptop und du kannst von wo arbeiten, was nicht dein Büro ist. Aber es heißt nicht Homeoffice, weil Homeoffice würde bedeuten, er muss dir da, ich sag jetzt übertrieben, kein Rechtsberater, aber er muss dir einen Ergonomieberater vorbeischicken, der mal irgendwie deinen Schreibtisch vermisst und guckt, ob das Licht richtig sitzt und ob du den richtigen Winkel zum Fenster hast und solche Sachen. Und müsste dir da auch, was weiß ich, einen Monitor stellen und im Zweifel einen Stuhl und keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, aber da hängen Sachen dran, die die meisten Arbeitgeber scheuen und deshalb heißt es dann eben mobiles Arbeiten, was dann bedeutet, du hast einen Laptop, wenn du dein Office willst, dann komm ins Office, wenn du mobil arbeiten willst, dann geh halt irgendwie, weiß nicht, setz dich zum Starbucks oder tu, was du möchtest, arbeite aus dem ICE. Und das schließt dann halt aber auch ein, dass ich in der Ferienwohnung in Mecklenburg-Vorpommern sitze. Und es geht ja im Wesentlichen wirklich nur darum, ich brauche eine Internetverbindung, die halbwegs stabil ist, die hatte ich dort. Und wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich sie mir über LTE herstellen können. Und also ich hatte sie per WLAN dort, weil das WLAN gut war. Und ich muss mich ein bisschen von meinen Kindern separieren können. Und das hat dadurch, dass die ein separates Schlafzimmer hatte und einen Esstisch, also wenn die Kinder draußen waren, konnte ich mich auch an den Esstisch setzen und ansonsten habe ich mich im Schlafzimmer in so einer Ecke so ein bisschen, habe ich mehr eingerichtet. Da war so ein Schränkchen und das funktioniert, da habe ich einen Stuhl rübergestellt und ging das. Und meisten Tage war es sogar so schönes Wetter, dass ich mich einfach auf die Terrasse gesetzt habe. Und meine Frau ist dann halt mit den Kindern irgendwo hin. Und ja, das Schöne daran ist, dass du wirklich instant dieses Urlaubsfeeling hast. Also du bist woanders, du arbeitest, wirst am Anfang von den anderen Feriengästen da auch ein bisschen schief angeguckt, wenn du auf der Terrasse sitzt. Dann irgendwann wurde ich mal angesprochen. Ja, also meine Frau hat gesagt, sieht so aus, als ob der junge Mann da oben arbeitet. Und
du bist nicht so neugierig oder so, gell? Du musst nur
nee, danke für den jungen Mann.
Ja, ich dachte auch, war mein erster Gedanke. Danke für den jungen Mann, so jung bin ich gar nicht mehr. Aber ja, sie haben recht, ich arbeite da noch. Der Punkt ist halt, in dem Augenblick, wo du dann irgendwie um 17.30 Uhr den Hammer fallen lässt, fühlt es sich sofort nach Urlaub an. Also so dieses... Das
ist halt
dieses,
schon cool, ja.
Ja, das hat... Es war nur... Wie lange habe ich da gearbeitet? Ich glaube, acht Arbeitstage oder so. Ja.
Also ich genieße daran halt so... ich bin ja auch im mobilen Arbeiten. Dass endlich mal eher zählt, was hinten rauskommt, als wie viele Stunden du auf deinem Arsch gesessen hast.
Total, ja.
Also das finde ich so gut, dass das halt jetzt endlich mal, wie es bei Arbeit halt sein sollte, dass was halt hinten rauskommt, ist wichtig. Und nicht, dass du acht Stunden in irgendeinem Büro gesessen hast und die Wand angeguckt hast oder gegoogelt hast oder mit deinen Kollegen Kaffee getrunken hast. Und da ist dann auch egal, ob du in Mecklenburg sitzt oder in Amerika oder halt zu Hause bei deinen Kindern. Ne? Das ist... Und so sollte es eigentlich sein. Und so ist hoffentlich auch die Zukunft ab jetzt. Wir werden sehen, ob uns in der Hinsicht Corona wirklich was Positives gebracht hat.
Ja.
Ja.
Ja, du hattest erzählt, dass du, bevor ich dich so rüde unterbrochen habe, dass ihr irgendwie nicht hin und her fahren wolltet. Apropos fahren. Ihr seid mit dem Elektroauto gefahren, richtig?
Richtig.
Und zu unserer letzten Sendung, die wir beide gemacht haben, gab es eben von unserem Hörer Thorsten die Frage, ja, was kostet es denn im Verbrauch? Und also er sagt, die Rückfahrt aus Bayern hat ihm eine Tankfüllung 60 Euro gekostet. Ich weiß jetzt nicht, 60 Euro, da fährst du wahrscheinlich schon ganz in den Norden oder relativ weit in den Norden. Irgendwie so, aber Frankfurt, Berlin, kannst du sagen, was dich das jetzt gekostet hat und warum es so wenig oder so viel war? Also da gibt es ja sicherlich auch Abstufungen oder keine Ahnung, ich habe das schon gelernt, irgendwie wenn ich eine unterschiedliche Tankkarte nehme, dann kostet mich das mehr oder weniger oder wenn ich natürlich, wenn man schneller fährt, kostet es mehr, wenn du das Auto voll lädst, kostet mehr und so weiter.
Ja, also einer unserer Professoren in der Uni hätte jetzt gesagt, es kommt drauf an.
Den hatte ich nicht.
Es hängt natürlich von der Ladekarte ab, ganz wie du schon angedeutet hast. Du kannst unterwegs, wenn du einen Tarif hast, der vielleicht mit ein bisschen Grundgebühr oder so, das so, manchmal heißen sie dann Vielfahrertarife, manchmal sind sie an den Besitz eines Autos von eines bestimmten Herstellers gebunden oder so, gibt's Ladekarten, da kannst du die Kilowattstunde für 30 Cent auch unterwegs am Schnelllader buchen. Ein Tesla zum Beispiel zahlt, glaube ich, im Moment sowas wie 40 Cent ungefähr, Pi mal Daumen. Und die Ladekarten, die keine Grundgebühren haben, zahlst du an einem Schnelllader, der nicht von Ionity ist, was so die große Marke in Deutschland ist, aber es gibt daneben noch ENBW zum Beispiel, die ähnlich gut aufgestellt sind, zahlst du vielleicht so 55 Cent die Kilowattstunde. Und wenn du
bei Ionity noch mehr, oder?
Und bei Ionity, wenn du gar keinen guten Tarif hast und einfach stumpf davor fährst und deine Kreditkarte dran hältst, dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie 79 Cent oder sowas. Und da wird es dann hässlich. Also das ist dann wirklich fies. Da muss man sich informieren ein bisschen vorher und muss halt gucken. Ich so in die 55 oder 54 Cent Region kommst du auch ohne Grundgebühren, wenn du dich ein bisschen informierst, relativ einfach. Musst halt die richtige Ladekarte bestellen und dir dann halt ins Auto legen und dann wissen, okay, wenn ich irgendwie bei Ionity stehe, dann halte ich die da dran.
Das macht aber doch der Ladefuchs, oder? Für mich.
Das macht der Ladefuchs für dich, wenn er dann endlich mal abgedatet wird auf iOS, weil er ein bisschen kacke ist im Moment. Basti, aufräumen. Nee, Basti macht ja Android-Version. Egal. Ja, gibt noch Dutzend andere Apps, die das machen. Der Ladefuchs ist wirklich schön, aber ich finde in seinem aktuellen Zustand ein bisschen unübersichtlich. Ja, und dann kommst du, also ich habe jetzt mal ausgerechnet auf die Frage, jetzt nicht die Fahrt Frankfurt-Berlin, sondern ich habe jetzt ausgerechnet die Fahrt von Fehmarn, also unsere Rückfahrt von Fehmarn hier nach Frankfurt zurück, sind 650 Kilometer, glaube ich, die wir da ungefähr gefahren sind, oder ein bisschen mehr, weiß ich jetzt nicht genau. Und die hat mich Pi mal Daumen 40 Euro gekostet. Das ist allerdings zugegeben mit einer Karte, die mir eben bei Ionity 30 Cent die Kilowattstunde gibt. Diese Karte kostet eine Grundgebühr im Monat und du kriegst sie nur, wenn du ein dafür qualifizierendes Fahrzeug hast, was im Wesentlichen aus einem der Konzerne stammen muss, die an dem Ionity-Netzwerk beteiligt sind, mit Mercedes, VW, Hyundai unter anderem jetzt auch, und noch ein paar Handvoll andere, die mir jetzt nicht einfallen, Porsche wahrscheinlich und so weiter.
Was kostet die Karte im Monat?
Ein Zehner. Aber das ist auch unterschiedlich pro Autohersteller. Also bei mir jetzt VW kostet sie ein Zehner. Ist, wenn du da irgendwie jetzt so einen fetten Benz hast, kann es auch sein, dass sie direkt inklusive ist. Keine Ahnung. Da kenne ich mich jetzt nicht für jedes einzelne Auto aus. Aber irgendwie musst du, jeder dieser Hersteller, der am Ionity-Netzwerk beteiligt ist, macht seinen Kunden dann in der Regel irgendein Sondertarifangebot. Und das kannst du dann eben wahrnehmen, wenn du möchtest oder nicht. Fragt sich natürlich immer, fährst du genug Autobahnkilometer und kommst du oft genug am Ionity-Netzwerk vorbei, dass sich das für dich lohnt. Wenn das nicht der Fall ist, dann zahlst du vielleicht lieber zähneknirschend den höheren Kilowattstundenpreis, in dem Wissen, dass sich das übers Jahr gerechnet am Ende besser für dich ausgeht.
Das heißt, ich muss die Karte auch für ein ganzes Jahr kaufen?
Ja, musst du. 12 Monate Mindestvertragslaufzeit, genau. Also 120 Euro haust du mal so aus dem Fenster und das musst du halt mal gegenrechnen, ob das ungefähr hinkommt.
Okay.
Ja, ich glaube, ich habe mal irgendwann ausgerechnet, bei meinem Auto ist es so, ich müsste einmal im Monat wenigstens so Pi mal Daumen einen Akku vollladen oder so anderthalb Akkus vollladen an dem Schnelllader. Dann hat sich's gerechnet für mich.
Achso, aber das hast du ja jetzt fast im Urlaub schon reingeholt, oder?
Im Urlaub habe ich jetzt schon einen Großteil für dieses Jahr reingeholt, wenn ich dieses Jahr noch irgendwie zu Weihnachten oder so einmal noch Schwiegermama besuchen fahre oder noch irgendwo anders eine größere Reise hinmache oder auch eine kleinere, muss keine größere sein, und mich dann eben zusammenreiße und zu sagen, okay, jetzt fahre ich eben nicht bei ENBW ran, sondern ich fahre jetzt wirklich auch mit Absicht bei Ionity ran, weil ich dann lohnt sich's ja auch, dann hat sich das Ding gelohnt.
Okay, also 600 Kilometer mit 40 Euro, jetzt nur für unseren, die Dieselfrage. Ja, in der Gegend ist man also doch im weitesten Sinne auch, oder?
Ich hatte mal ausgerechnet, um es mit einem Benziner zu vergleichen, weil ich vorher, bin ich ja einen Benziner gefahren. Mein Benziner, den ich vorher hatte, hat 6,7 bis 7,5 Liter so in schwankend Superbenzin verbraucht. Und mit dem damals, als ich das ausgerechnet hatte, ist jetzt vielleicht so ein 2 Monate her oder so, mit den damals aktuellen Benzinpreisen, die ich jetzt wirklich nicht mehr aus dem Kopf weiß, aber ich weiß, dass ich das in Excel relativ genau ausgerechnet hatte, und meinem durchschnittlichen Verbrauch Geld und Kilometer zu dem damaligen Zeitpunkt mit dem Elektroauto, damals hatte ich so, was weiß ich, 4 Monate lang oder so, als ich das alles ausgerechnet hatte, habe ich dann verglichen, was müsste ein Benziner verbrauchen, um ähnlich billig zu sein, und bin darauf gekommen, dass ich mein damaliges Benzinauto mit dem damaligen Benzinpreis hätte ich ihn fahren müssen mit 4,1 Liter Benzinverbrauch auf 100 Kilometer. Was halt für die Karre nicht ging. Wenn du einen 3-Liter-Lupo fährst, okay, dann ist der billiger, aber da
gehst
du.
Macht auch so eine 600 Kilometer Autofahrt nicht so viel Spaß. Und da ist er schon wieder weg. Ist das ein Spaß heute? Christoph, bist du noch da?
Ich bin noch da, aber ich unterhalte mich währenddessen ein bisschen mit meiner Frau.
War so drin, da war.
Interessiert dich das nicht, was wir bereden?
Doch, ich höre alles. Alles
so, habe
ich
gehört bisher. Ja, genau. Bob, du warst kurz weg. Also ab Beginn deiner Antwort.
Okay, ich sagte, das ist, da ist der ganze Mix drin gewesen. Also der ganze Autobahn, alles und so weiter. Und ich weiß nicht, ob der 3-Liter-Lupo dann auch 3 Liter trinkt, wenn er in diesem Mix gefahren wird. Das weiß ich nicht. Ich habe so ein Ding nie gehabt. Aber 4,1 Liter auf 100 Kilometer war damals die Zahl, die ich ausgerechnet habe. Und da war jetzt nicht immer der billigst getankteste Strom drin. Ja, wenn du wie Christoph zu Hause eine Wallbox hast und eine Solaranlage auf dem Dach.
Vom Dach, ja.
Dann fährst du das Auto natürlich noch viel billiger. Wenn du, wie du, Stefan, jetzt zumindest mal eine eigene Einfahrt hast und verlässlich und relativ, also so, das kann dir jetzt keiner so unmittelbar wegnehmen, kannst du von deinem eigenen Stromtarif, den du ja sehr verlässlich hast und der dir
ja,
auch nicht...
Ja gut, das haben wir ja letzte oder vorletzte Sendung besprochen, dass es nicht immer klappt, aber ja.
Ich weiß, aber du könntest jetzt laden und du hast vielleicht einen Stromtarif, der irgendwie, was weiß ich, 28,5, 29, meinetwegen ja, 31 Cent. Und der wird ja auch nicht einfach mal so nächste Woche erhöht oder so, wie mir das jetzt mit manchen Ladekarten passiert ist, wo dann einfach eine Mail kriegst und dann heißt es, ah, wir haben unsere Preise dem Markt angepasst und ab sofort kostet es jetzt nicht mehr 29 Cent, sondern 42. Und du denkst dir so, ihr Arschgeigen, ja, dann musst du dir halt eine andere Ladekarte suchen. Also da ist natürlich Volatilität in der Sache drin, die du dann nicht hast, wenn du so, was weiß ich, einen Strompreis mit einer Preisgarantie von 24 Monaten oder so, dann oder wenigstens 12, wo du weißt, okay, ich lade jetzt hier erstmal für 30 Cent auf absehbare Zukunft. Und ja, das dann schon mal besser.
Okay. Gut, ich glaube, jetzt haben wir die Frage zumindest nach der Urlaubsfahrt soweit beantwortet. Es lohnt sich.
Es also, lohnt sich und auch dieses Laden ist echt, also wirklich, letzte Woche hat Erik A Better Route Planner angesprochen, dass das ja so eine App sei, mit der man ganz gut so Routen planen kann. Die benutze ich natürlich auch oft und ich glaube, ich habe sie auch schon mal erwähnt. Das hattet ihr ja auch gemutmaßt. Mit der App kriegst du dann wirklich so Sachen ausgerechnet, wo es dann heißt, ja, da kommst du da an mit 8% im Akku und dann lädst du auf bis 53 und dann fährst du weiter zu dem Ladedings und da kommst du dann wieder mit 12% im Akku an und dann lädst du auf bis 61 und dann schaffst du es bis zu deinem Ziel und hast am Ziel noch 25% Akku, damit du da noch ein bisschen Bewegungsradius hast. Und ich plane das jedes Mal mit dieser App und dann versuche ich mich an diesen Plan zu halten und es klappt nie. Also du gehst einmal irgendwie, stellst dich beim Sunnyfair in die Schlange und dann noch beim Coffee Fellows und versuchst dir dann einen Kaffee zu ziehen und dann kommst du wieder und dann hast du schon 12% mehr im Akku, als die App gesagt hat, weil du schon wieder zu lang gebraucht hast mit einmal Pipi machen. Und am nächsten Ladestopp versuchst du es wieder und da muss dann aber noch das Kind gewickelt werden und dann hat es wieder nicht geklappt. Und so hast du jedes Mal den Akku zu voll für das, was die App an total krass eng getakteten Ladestops ausgerechnet hat. Das funktioniert so. Also als Alleinfahrer, so der Business Traveler, der so irgendwie auf absolute Rekordzeit durch die Republik muss und dann zurück und zum nächsten Termin, für den ist vielleicht wirklich noch nichts. Oder der braucht halt einen größeren Akku, muss irgend so einen fetten Tesla kaufen. Aber so als der Familienpapa, der unterwegs ist, das funktioniert ganz locker, kein Problem.
Ja, das habe ich ja auch schon gemerkt, als ich das große Erdgasauto hatte. Da sind wir nicht mal zu dritt sogar nach Pellworm? Wien,
ja, stimmt. Nee, nach Wien sind wir damit. Pellworm vielleicht auch.
Nach Wien und nach Pellworm.
Nach Pellworm sind wir mit deinem Auto? Doch, könnte sein.
Ich meine, da sind wir mit dem Erdgasauto auch gefahren. Ja, und nach Wien sind wir auch gefahren. Und eben diese Pausen, die man da macht, um dann einfach...
Meine Frau wirft hier von der Seite ein, da hat der Bob seine Hose zerrissen.
Ja, das stimmt. Na, Pellworm hat er seine Hose zerrissen, genau.
Und direkt eine neue gekauft, auf dem Deich.
Und der Christoph hat versucht, Schafe zu fangen. Ja. Und wir haben Fischbrötchen gegessen. Das war sehr lecker. Mhm. Ja, jedenfalls was mir halt da aufgefallen ist, wenn man eben alle 2 Stunden einfach eine Viertelstunde oder so Pause machen muss, weil man das Auto wieder mit Gas befüllen muss oder dann entsprechend mit Strom, man kommt viel entspannter beim Ziel an. Also man braucht vielleicht in Summe, ja, lass es eine halbe Stunde oder lass es sogar eine Stunde sein, die du länger brauchst. Aber dafür hast du halt einfach noch vom Rest vom Tag viel mehr, weil du halt entspannt schon da ankommst und nicht irgendwie 6 Stunden auf der Autobahn den Rabbel hast, ohne Pause. Also von daher,
ja,
ich finde es schon ein ganz gutes Konzept.
Also ganz ehrlich zugegeben, ein Nachteil ist natürlich jetzt sowas wie, wir haben kleine Kinder und wir machen eine Nachtfahrt und in dem Augenblick, wo du an die Raststätte ranfährst, um dich da anzustöpseln und dann unter einer gleißend hellen Laterne parkst und es leuchtet dem Kind in die Augen, was da hinten schläft und es wird dann wach, dann wünschst du dir natürlich, du hättest weiterfahren können.
Für 200 Euro kannst du eine Verdunklung machen lassen, dann passiert ja, das nicht.
Genau, also das kann man lösen natürlich. Es gibt auch manche Kinder, die wachen einfach auf, wenn das Rauschen und Wackeln weg ist. Da kannst du dann verdunkeln, so viel du willst. Also da hat es vielleicht dann auch...
Föhn mitnehmen.
Außen hinstellen und an der Dachreling wackeln.
Ja, genau. Einer sitzt drin und der andere wackelt.
Ich hatte jetzt irgendwo auf der Rückfahrt, irgendwo so zwischen Hamburg und Hannover, war so ganz übelster schlechter Asphalt, wo das Auto innen drin lauter ist, als ich jeden Verbrenner in Erinnerung habe. Und dann wechselte das plötzlich auf so ganz neu gemachten Fahrbahnbelag mit so einem Flüsterasphalt. Und da fährst du dann und merkst wirklich, wie leise so ein Elektroauto bei 130 sein kann. Wenn du nur so das leichte Windsäuseln von den Spiegeln hörst und so ein ganz ebenmäßiges Rauschen, da sitzt dann schon drin und denkst dir, ja, ich verstehe, warum die Kinder so gut schlafen da hinten. Also das ist so, es ist wirklich ruhig in diesen Dingern. Und allein das würde ich nicht mehr hergeben wollen. Hat schon gut funktioniert.
Das ist schon sehr schön, ja.
Das ist einfach so, so schön. Das ist, also... Neulich bin ich auch wieder in irgendeinem Facebook-Kommentarspalte hängen geblieben, wo wieder irgendwelche Idioten, die offensichtlich noch nie Elektroauto gefahren sind, ihren Diesel und wie toll das ist und dass alles andere ja kein Fahren ist und bla bla bla, wo man immer nur gemerkt hat, so, okay, ihr seid einfach noch nie ein verdammtes Elektroauto gefahren. Also es ist so schlimm und so ignorant.
Ja. Tja. Das wäre, ach ja, gut, da fangen wir damit nicht an. Aber dein Urlaub hat nicht nur aus Autofahren bestanden, hoffe ich doch mal.
Und nicht nur Autofahren und Arbeiten, sondern auch aus verschiedenen anderen Sachen. Relativ am Anfang waren wir in Berlin und bei Berlin-Urlaube habe ich ja nun schon viele gemacht, neben der Tatsache, dass ich da aufgewachsen bin, war ich dann auch
noch Urlaub, oft, wenn man da wohnt. Obwohl, ja, die Stadt ist so groß, du kannst im Osten mal Urlaub machen, wenn du im Westen wohnst und so.
Ja, das stimmt. Das
ging ja, wir machen mal, fahren mal rüber nach dem Osten und dann machen wir Urlaub und so. Ja, ja, klar.
Ja, nee, aber ich habe natürlich oft, seit ich da nicht mehr wohne, Familie besucht und demzufolge sehr viel Urlaub in Berlin gemacht im Laufe der Jahre. Und bisher war das immer so, man besucht irgendwen und dann geht man Restaurants ausprobieren, die es noch nicht gab, dann geht man Bars ausprobieren, die es noch nicht gab, dann geht man auf Konzerte und in Clubs und mach und tu. Und jetzt hat man Kinder und mit dem ersten Kind ging es dann noch irgendwie, das hat man dann noch so, dann war es auch noch klein, hat man es irgendwo hingeschleppt, da hat man sich andere Sachen gesucht, wo man dann irgendwie noch klar kam, aber jetzt mit 2 Kindern ist endgültig vorbei. Also mein Berlin-Urlaub bestand aus Eisdiele, Spielplatz, Hotelzimmer, Eisdiele, Spielplatz, 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 Eisdiele, Spielplatz, Zoo, Spielplatz. So ungefähr. Also ich habe andere Dinge von Berlin gesehen und dabei habe ich festgestellt, heißer Joche, Berlin mag zwar arm, aber sexy heißt ja immer, oder hat Wovereit damals gesagt, die Spielplätze in Berlin, die sind krass viel besser als die in Frankfurt. Und um Größenordnungen, das ist unfassbar. Und zwar nicht nur irgendwie die großen Spielplätze, so die vielleicht irgendwie mit viel Geld so als bisschen Prestigeobjekt oder so gebaut worden sind, sondern eigentlich fast scheißegal. Jeder beliebige kleine, doofe Kiez-Spielplatz, der irgendwo in irgendeiner Seitenstraße ist, über den du so durch Zufall drüber stolperst, gar nicht, weil du danach gesucht hast, sondern der war da halt, das Kind hat den gesehen, hat geschrien, ey, ich will auf den Spielplatz, und du denkst dir, ja, mei, dann bleiben wir da jetzt halt eine Viertelstunde stehen und danach gehen wir weiter. Und dann hat der irgendein Thema.
Kannst
dann
ist du nicht mehr aufhören zu schaukeln?
Ja, nee, aber dann hat der ein Thema, dann ist der irgendwie so ein der eine war so ein Robin Hood-Theme, da war dann irgendwie eine Burg. Und der andere Teil gegenüber der Burg war quasi ein Wald. Da war ein Baumhaus und Wildschwein-Reittiere und ein Reh als Reittier und eben dieses Baumhaus, wo dann offensichtlich da der Robin Hood wohnt. Und auf der anderen Seite ist so hier das Castle hier von dem Gegner halt. Und da stehen so Ritter davor und keine Ahnung was. Und es ist im Wesentlichen, ist es auch bloß eine Schaukel und ein paar Reittiere und irgendwie was und ein Gebäude und eine Rutsche und noch irgendwas. Aber es ist halt so in so ein Theme eingebettet. Und jeder dritte Spielplatz, den wir getroffen haben, hat irgendeine Art von Wasserspielelement, was auch funktioniert, wo auch wirklich Wasser rauskommt. In Frankfurt hast du irgendwie so, da gibt's dann den einen großen Wasserspielplatz im Güntersburgpark und dann vielleicht noch irgendwo einen zweiten, aber das musst du suchen, so, da musst du wissen, wo ist der Wasserspielplatz und dann gehst du dahin. Hier sind wir einfach per völligem Zufall in völlig unterschiedlichen Stadtteilen immer wieder auf Spielplätze getroffen, die irgendwelche Elemente mit Wasser hatten, die auch alle funktioniert haben und die Spaß gemacht haben, wo dann irgendwie eine Pumpe, wo es rausläuft und dann läuft es irgendein Berg runter und da ist da extra noch sowas zum Aufstauen und das kannst du dann mit Sand noch weiter ergänzen und dann so Steine hingelegt.
Bob, ich muss ja sagen, ich bin häufig froh, wenn kein Wasser da ist.
Die ja, Kinder halt schnell nass sind. Ja, es war jetzt natürlich Sommer, es war jetzt egal, aber die schiere Ausstattung und der Wille zum thematischen Design hat mich begeistert. Also jetzt, wir waren jetzt zum Beispiel gestern gerade in Frankfurt unterwegs, weil Kinderarzttermine hatten, waren wir mal in der Innenstadt bei unserer Ärztin und dann musste ein bisschen Zeit überbrückt werden, da war meine Frau auf dem Spielplatz, der relativ groß war. Und dann standen wir da beide so und haben uns so umgeguckt und es war einfach eine vollkommen zusammenhangslose, vollkommen lieblose Arrangierung von irgendwelchen Elementen, die einfach so, da stellen wir da noch eine Schaukel hin, da stellen wir hier noch so ein Kletterding hin, was aber auch so eigentlich nur so drei Stangen sind und da hinten ist noch so ein Wipptier, das ist irgendwie 12 Meter zu weit weg von allem anderen und dann ist da noch ein Sandkasten und du schaust es so an und denkst dir, ja okay, es nimmt quadratmetermäßig eine riesige Fläche ein, aber die ist eigentlich ziemlich leer und es ist vollkommen lieblos. So. Und da sind uns sofort in Berlin 5 Spielplätze eingefallen, die kleiner waren, aber viel, viel besser. Und das ist wirklich aufgefallen. Also, nachdem wir es zum ersten Mal bemerkt hatten, sind wir dann mit relativ offenen Augen über die nächsten Spielplätze gelaufen und es ist, du stehst dann da und denkst dir, mir würden in Frankfurt jetzt keine 2 Spielplätze einfallen, die besser sind als dieser kleine Kiez-Spielplatz. Und die mir da einfallen in Frankfurt, das sind dann so die großen, irgendwie so Waldspielplatz irgendwo, ganz speziell mit eigenem Parkplatz und so, wo die Leute extra Ausflüge hinmachen. Beeindruckend. Also wirklich beeindruckend. Und das hatte ich vorher so in all meinen Berlin-Reisen ohne Kinder natürlich noch nie so wahrgenommen.
Es wäre auch ein bisschen irritierend, wenn du gesagt hast, oh, alle hier, weiß ich nicht, Cocktailforumstreffen in Berlin, so, lass uns dahin zu dem Spielplatz gehen, das ist die geilste Rutsche und Wasserspielzeug. Okay, nachts um 4 wären alle mitgegangen, aber bis dahin.
Ja, und dann wären wir alle verhaftet worden, das wäre sehr unterhaltsam gewesen. Okay, andere Sache, habt ihr mal in einem Apart-Hotel gewohnt? Oder wisst ihr, was das ist?
Ich glaube, in Berlin haben wir das, da beim BCB, so quer gegenüber, oder?
Ah, okay.
Warte mal. Ist das Apartment-Hotel ist doch sowas, wo man Apartment hat, aber man kann auch zum Essen gehen oder so, gell?
Ja, ungefähr. Das trifft es ziemlich genau. Also du hast irgendwie wenigstens eine kleine Mini, wie nennen sie das? Eine.
Och, Bob.
Och, das kann doch nicht wahr sein. Der will hier einfach Spannung machen. War mir wirklich von
erzählt von der
Spannung
hat
gut gepasst.
Ja, das ist schon ganz gut. Er merkt es halt. Das nicht.
Ist so ein, der hat man eine Mini.
Genau. Eine was? Ich rufe ihn jetzt einfach an, auf seinem Handy.
Ja, und was hilft das?
Dass er es früher merkt.
Ach so, ja, macht es.
Dass er nicht dabei ist.
Wenn du Favorit bei ihm bist und der überhaupt dich ist. Überhaupt
ja, du bist weg. Oh, fuck. Also jetzt hören sie dich über den Lautsprecher, was auch ganz lustig ist, aber ich habe dich auch schon aufgelegt, du müsstest halt einfach wieder rangehen.
Ah, okay, gut.
Ja, bis gleich. Sneakpot live telefonieren. Da ist er wieder.
Ah, dieses Netz macht mich fertig. Da ist er wieder.
Apart-Hotel, das ist so eine Mini.
Ja.
Schweigen.
Schweigen, ja. Also da hat man wenigstens, so eine kleine
Mini. Ich dachte jetzt kurz, nee. Ist es wieder weg. Oh Gott.
Okay, das war Trolling auf hohem Niveau. Nee, da hast du wenigstens so eine kleine Miniküche oder sowas in der Art, weißt du, so hast du ein Hotelzimmer, was eigentlich irgendwie wie so eine Suite ist, du hast so eine Trennung zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer, auch wenn das alles super eng ist, das ganze Ding hat insgesamt irgendwie sowas wie, ich sag jetzt mal 30 Quadratmeter, wenn es hochkommt, vielleicht sogar nur 25 oder so.
Mit zwei Kindern,
aber es ist halt nicht nur ein Hotelzimmer, wo du reinkommst und dann hast du da irgendwo ein Doppelbett stehen und irgendwie noch ein Kinderbett in der Ecke.
Der darf vielleicht nicht mehr mitmachen, oder?
Ja, sehe ich auch so.
So, ich rufe ihn wieder an. Liebe Hörer, ihr hört hier Sneakpot live.
Das ist nicht wahr, oder?
Doch.
Ich kotze.
Du müsstest nur wieder dran gehen, dann bist du wieder dabei. Es war wieder so ein Teaser. Hotelzimmer, Kind in der Ecke, nein, Bett in der Ecke. Da ist er wieder.
Was ist hier los? Hilfe! Dieses Netz. Also, wo war ich? Es ist... Ich habe keinen Bock mehr.
Möchtest du uns... sollen wir den Jazzwitz einschieben kurz so als
ja, mach mal als Überbrückung den Jazzwitz, ja.
Vergnüglich. Christoph, bist du bereit oder...
Ich bin immer bereit.
Du bist immer bereit für den Jazzwitz, aber ich bin nicht bereit für die Jazzwitz-Musik. Ich krieg die jetzt auch nicht. Da ist sie. Alles klar. Seid ihr bereit? Der Jazzwitz. Jazzwitz der Woche. Es weiß keiner, ob der Robert noch zuhört, aber der Christoph ist noch da. Der erzählt uns vielleicht jetzt einen Jazzwitz.
Ja, und die Frage danach, ob ich bereit bin, es ist die Jazzwitz-Musik ist ja so lang, dass ich kann mir noch einen Witz raussuchen in der Zeit.
Ausdenken.
Ausdenken, genau.
Neu schreiben, googeln und einspielen.
Genau. Also, wir müssen uns diesmal eine Warteschlange vorstellen, und zwar vor dem Himmelstor. Und Petrus checkt eben die Leute, die rein wollen in den Himmel, und fragt den Ersten, was er denn so auf der Erde gemacht hat, und der sagt, dass er ein ITler war. Und da sagt Petrus, ja, okay, alles klar, hier ist das goldene Tor, einfach durch, du findest den Weg schon.
Glück gehabt.
Glück gehabt. So, fragt er den Nächsten so, was hast du denn auf der Erde gemacht? Und sagt er, also ich war Geologe. Was sagt der Petrus? Ja, wunderbar. Hier, da ist das goldene Tor.
Ah, gut, dann können wir ja weiter podcasten da oben. Sehr gut.
Genau.
So, ich habe ein bisschen das Gefühl, der Witz ist so ein bisschen angepasst hier. Kann das sein?
Nee, ich glaube, der steht so im Internet. Genauso.
Ja. Genauso steht er im Internet. Fragt der Nächsten so, ja, was hast du denn gemacht? Sagt er, ja, ich bin Jazzmusiker oder ich war Jazzmusiker. Ah ja, okay, dann gehst du da vorne um die Ecke, dann nimmst du den Lastenaufzug und dann durch die Küche und dann bist du schon fast da.
Ja.
Okay.
Es ging nicht ums Geld, aber ja. Nee, so kommt man manchmal auf die Bühne. Ich habe ja auch die ein oder andere Show mal getanzt, und da läufst du auch ganz seltsame Wege, wo du dann plötzlich an Leuten vorbeikommst, die du sonst nie triffst, aber ja.
Ja.
Und Umkleiden sind immer zu klein, insbesondere für eine 16-Personen-Mannschaft.
Habt ihr auch so eine große Mannschaft?
Tja.
Haben wir doch mal einen Film auch gesehen, der genau das behandelte. Mit Jazzmusikern, die irgendwie auch irgendwie durch den Hintereingang diese Black Rainy
Bottom. Ma Rainy, ja.
Genau, irgendwie so.
Ja, aber die Umkleide war ja groß, da hätten wir ja mit der ganzen Formation drin duschen können.
Ja, aber die durften doch auch immer nur ganz betont nur unten oder irgendwie.
Ja, das stimmt.
Aber das hat er auch so ein rassistisches Moment.
Ja. So, Robert, hast du noch Lust, uns vom Urlaub zu erzählen, oder erzählst du den Rest? Ich weiß gar nicht, welche Themen es noch sind. Apart-Hotel und Bauernhof-Fan in der nächsten Woche.
Ich versuch's noch einmal.
Wenn du jetzt noch einmal rausfliegst, dann erzählst uns noch beim nächsten Take, was wir nächste Woche schauen, und dann.
Ja, so genau. Nee, also was ich nur sagen wollte, Apart-Hotels sind einfach sauber praktisch. Ich hatte das vorher nie irgendwie so
als Konzept. Hotel so. Mit Küchenzeile.
Ja, oder? Hotel mit Küchenzeile und halt der, also du könntest jetzt sagen, na, dann miet dir doch eine Ferienwohnung, aber du hast halt auch die Option, irgendwie runterzugehen und unten zu frühstücken. Und diese Kombination aus den Vorzügen einer Ferienwohnung, also speziell mit Kindern unterwegs.
Und jemand macht dir Frühstück, das ist halt schon geil.
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du, wie gesagt, wenn du mit Kindern unterwegs bist und die vielleicht dann morgens nicht rechtzeitig aus dem Bett kommen, dann hast du die Frühstückszeit verpasst oder irgendwie, keine Ahnung, die machen da unten eine Riesensauerei und du willst das nicht irgendwie da in der Öffentlichkeit ertragen, keine Ahnung. Oder die wollen einfach nur ihr Müsli frühstücken und das wäre irgendwie verschwendetes Geld. Aber den einen Tag, da hast du dann doch mal Bock und gehst runter und den nächsten Tag dann aber wieder nicht. Und wenn du es so buchst, dass du es nicht pauschal bezahlt hast, sondern dass du es so einzeln dazu klicken kannst an dem Tag, wo dir es in den Kram passt. Wir fanden das super praktisch.
Okay, ja, cool. Das war in Berlin oder auch irgendwie?
Nee, das war in Berlin und danach waren wir dann verschiedenen Sachen. Wir hatten ein Ferienhaus auf einem Campingplatz und wir hatten dann auch so bauernhofartige Ferien, wobei das jetzt kein richtiger Bauernhof in dem Sinne mit Viehzucht und Ackerbau war, aber so ehemalige Bauernhöfe und Gehöfte, wo dann Leute halt Ferienwohnungen in die in die Gebäude da reingebaut haben.
Schweinestall reingebaut.
Ja, und dann behalten sie in der Regel dann noch die Pferde und die Ziegen und sowas da, damit die Kinder irgendwas zum Tüddeln haben. Und das hatten wir auch in zwei Instanzen. Und da darfst du dann als Familienpapa immer morgens das Pony im Kreis führen. Und
auch schön, wenn du dich auf so ein Pony setzt, dann kannst du ja mitlaufen wahrscheinlich noch, oder?
Ich habe mich nicht drauf gesetzt. Wobei, ich hatte dann an dem zweiten Hof hatten wir so Ponys, Tinker heißen die. Das sind so irische ehemalige Arbeiterpferde von irgendwelchen fahrenden Volk. Und die sind echt kräftig. Die haben so, auf den ersten Blick wirken die wie so ein Kaltblutpferd. Also mit diesen ultra dicken Beinen und groß und stämmig und kräftige Viecher. Seid ihr noch da?
Okay,
oder bin ich schon wieder rausgeflogen? Ja, okay. Ich habe jetzt jedes Mal hinterfrage ich jetzt die Stille in meinem Kopfhörer.
Oh Gott, das wird
wir sind so gefangen von deinem
Vortrag. Nein, ihr müsst Geräusche machen beim Trinken und Essen. Ich weiß, dass ihr noch da seid.
Schmatzen. Sowas. Mein Chip ist ja leer.
Chips holen und die in Ruhe essen.
Ja, das ist eine gute Idee. Das wäre sehr gut. Dann habe ich diese Pferde da geführt und die wirken gar nicht wie so in dem ersten Bauernhof hatten wir so Shetland-Ponys. Die sind ja nur so, die gehen mir so bis kurz unter die Brust so und die anderen Viecher, die gehen mir bis über die Schulter. Also das ist schon ein unterschiedlicher Schnack, diese zwei. Und die firmieren beide unter Pony. Also da war ich etwas verwirrt. Und dann habe ich mir da ein bisschen erklären lassen, wie man so ein Tier quasi dazu bringt, das zu tun, was es will, weil diese Viecher wollen ja eigentlich nur eins. Du setzt das Kind oben drauf, das ist denen völlig egal. Dann läufst du mit denen los, die ersten 20 Meter sind sie noch der Meinung, na gut, dann komme ich mal mit. Und nach 20 Metern hat dieses Tier nur noch einen Zweck, irgendwie muss ich diesen Typen loswerden und damit ich wieder grasen kann. Dass das Kind dann noch auf dem Rücken sitzt, mir wurscht egal, das ist dem Tier völlig, völlig Banane. Und dann will es einfach nur grasen. Aber du, da musst ihm halt dann irgendwie schon klar machen, dass Grasen jetzt gerade nicht opportun ist, sondern dass jetzt im Kreislaufen angesagt ist. Und ich hatte anfangs keinerlei Ahnung, wie man das macht. Er hat mir das dann beibringen lassen. Und es ist im Wesentlichen ein Spiel von Dominanz. Du darfst dem Tier das nicht klar machen, dass es das mit dir machen kann. So wurde mir das erklärt. Und dann macht es das auch nicht. Sehr spannend.
Ich finde ja Pferde gruselig.
Ich finde Pferde auch anstrengend, aber meine Tochter halt nicht. Und was willst du machen? Dann läufst du halt da im Kreis, ne? Aber die hatten noch viele andere lustige Sachen. Die hatten noch Ziegen und Meerschweinchen und Hasen und eine Seilbahn und einen schönen Spielplatz und lustige Catcar-Autos, wo ich euch, glaube ich,
stimmt, die hast du ja alle Probe gefahren für uns.
Alle, ich habe alles Probe gefahren.
Ich habe jetzt heute zufällig, während wir aufnehmen, gesehen, dass unser Hörer Willems das im Urlaub wohl auch gemacht hast und dort auch Catcars Probe gefahren ist. Er schrieb mir dann zurück auf meinen Kommentar, dass er sich ein schönes neues Auto gekauft hat, dass es sehr anstrengend sei. Ist dir das auch so gegangen?
Es ist wirklich unfassbar anstrengend. Diese Dinger sind so schwer. Aber die Kinder, also wir waren dann auf dem zweiten Bauernhof dann auch mit meinem Bruder und seiner Familie gemeinsam im Urlaub. Das heißt, also auch meine Nichten waren mit dabei und damit eben für meine Tochter auch entsprechend Spielgefährtin, die sie auch kennt und mit der sie sofort ein Kopf, ein Arsch ist und dann sind die da zusammen rumgezogen. Und wenn die dann natürlich entdeckt haben,
dass... Für alle, die nicht aus Hessen kommen, ein Kopf, ein Arsch heißt, die verstehen sich sehr gut.
Ja, weiter. Danke, dass du das übersetzt hast. Und dann entdecken die natürlich, dass es da so lustige Catcar-artige, also früher haben wir Catcar gesagt, ich glaube, die heißen jetzt anders, die Firmen, die das herstellen, ist gar nicht mehr Kettler.
Die sind, glaube ich, pleite
gewesen. Die sind pleite, ja. egal, jedenfalls da gibt's diese Tretautos und da gibt's dann, was weiß ich, die hatten ganz, ganz absurde Sachen davon. Also welche, wo du mit 4 Leuten drauf sitzen kannst, 2 treten, 2 sind Passagiere, und welche, wo die so wie so ein Trike sind, und welche, wo du hinten drauf als Passagier stehen kannst, wie in so einem Streitwagen, und welche, wo du einen Anhänger dran machen kannst, wo du die Kinder in den Anhänger setzen kannst, und wo vorne ein Erwachsener tritt, oder halt kleinere Versionen davon, wo dann die Kinder treten.
Stellt euch mal vor, wir jetzt in diesem Zustand, wie wir gerade sind,
so, und
dann diese Trikes draußen.
Ja, das wäre sicher sehr unterhaltsam. Es war auch so, am ersten Tag, wo wir irgendwie diese Dinger ein paar Mal im Kreis gefahren hatten, guckte mein Bruder mich irgendwann an und sagte, 21 Uhr, 3 Runden, keine Regeln. Haben wir dann nicht gemacht, weil um 21 Uhr musste Kinder ins Bett bringen und so, das geht dann alles nicht, aber die Idee war gut.
Ja, sehr gut.
Ja. Und es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also wir hatten dann noch Fahrräder ausgeliehen, und meine Frau sagte nach dem ersten Tag, wo wir mit den Fahrrädern gefahren sind, zu mir, dieses Fahrrad irgendwie, dieses ist zwar ein E-Bike, aber die Unterstützung ist total scheiße, weil ihr brennen die Oberschenkel von dieser einen Fahrt, und das könne ja wohl nicht sein. Und da habe ich kurz überlegt, was wir an dem Tag noch so gemacht haben, und ich gesagt so, wann hast du das mit den Brennen an den Oberschenkeln festgestellt? Na, jetzt so, es brennt halt. Ich so, wir sind irgendwie nach der Fahrt noch so 30 Minuten mit diesen Tretautos gefahren. Könnte es auch daran liegen? Oh ja, ja, könnte sein, meint sie. Und dann war das Fahrrad vielleicht doch unschuldig an diesem Gefühl in den Beinen. Und es waren vielleicht doch diese eigenartigen Tretautos. Aber die machen sehr viel Spaß. Und das Konzept Bauernhofferien, ich habe ja am Anfang gedacht, das ist der Ultraspießurlaub, und habe das so über mich ergehen lassen, als das so Konsens wurde, dass wir das buchen. Aber es hat tatsächlich was, weil ob du da jetzt mit deinem Bruder und seiner Familie oder sonst wie Bekannten hinfährst oder nicht, du kannst das Kind da rausschicken. Es ist ein umzäunter Bereich, in dem es quasi Abenteuerurlaub erlebt. Und da gibt's zig andere Ferienwohnungen, wo andere Kinder ähnlichen Alters sind, mit denen es sich im Zweifel anfreunden kann. Und du kannst einfach die Tür aufmachen und sagen, geh spielen. Und dann hat es dann...
Spielt, Kinder, spielt!
Genau, und das ermöglicht dir eine Art von Entspannung als Erwachsener, die du tatsächlich so, zumindest in dem, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Apart-Hotel in Berlin, da kann ich das nicht machen, ja, da kann ich nicht die Tür aufmachen und sagen, geh auf diese 6-spurige Straße und schau, wie du klarkommst.
Spiel!
Es ist zwar ein Großstadtkind, aber das macht es dann trotzdem noch nicht. Und auf dem Bauernhof kannst du das halt machen. Und ja, da sind irgendwie Pferde, und da darf man nicht rein, aber das kriegt man ihr dann irgendwie beigebracht, dass man nicht in diese Koppel alleine reingeht. Aber zu den Ziegen kannst du gehen, und wenn die dich mit den Hörnern boxt, ja, dann hast du sie wahrscheinlich geärgert, komm mal klar. Und ansonsten...
Box ja, halt zurück, du hast auch Hörner, Kind. Spiel!
Ja, nee, also das von der Ziege war auch mein Sohn eigentlich viel begeisterter als meine Tochter. Die fand mehr die Pferde toll, und er war echt voll auf Ziege. Und ja, und diese lustigen Autos, und der Rest ist umzäunt, da kann nicht viel passieren. Und es gibt andere Kinder, die da auch rumrennen und dasselbe Interesse haben, nämlich sich irgendwie da zu beschäftigen. Total gutes Konzept von Urlaub, hätte ich nicht gedacht. Muss ich wirklich Kreide fressen an der Stelle.
Okay, sehr schön. Also Urlaub auf dem Bauernhof und mit dem E-Auto und alles die Woche gelernt.
Genau, und mal Spielplätze in Berlin ausprobieren. Und überhaupt mobiles Arbeiten, um den Urlaub zu verlängern. Also ich hatte vorher Tage oder so, und dann hatte ich 8 Arbeitstage mobiles Arbeiten mit ein paar Wochenenden dazwischen verteilt. Und dann hatte ich nochmal sowas wie 12 Tage Urlaub, also mit den Wochenenden dann 16
Tage. Ihr wart 30 Tage, über 30 Tage weg, oder?
Wir waren insgesamt über 30 Tage weg, aber wie gesagt, es war, dazwischen lagen 8 Arbeitstage für mich, aber eben nicht für den Rest der Familie. Und wir waren mit 1, 2, 3, 4, 5 Orten, an denen wir übernachtet haben. Also wir haben dazwischen halt ein paar Mal die Location gewechselt, und dadurch fühlte sich das wie so eine große Rundreise, und wie, also es fühlt dadurch, durch diese, die 8 Tage Arbeit darin haben gemacht, dass ich nicht so viele Urlaubstage genommen habe. Aber das Gefühl, mit dem ich zurückgekommen bin, war, ich war auf einer wirklich großen Reise und ich war lange weg. Aber faktisch hatte ich eigentlich nur 16 Tage Urlaub. Nee, Quatsch, 12 Tage Urlaub, 16 Tage weg, und bin dabei ein bisschen eigenartig in der Gegend rumgefahren. Okay. Aber es fühlte sich nach mehr an, und das hat gut funktioniert.
Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, oh, das müsste ich jetzt eigentlich auch mal machen, aber Gut, ich habe jetzt 9 Monate Elternzeit und vielleicht reisen wir auch, aber dann muss halt die Gattin Urlaub nehmen.
Ja gut, aber dann muss sie vielleicht, bei uns ist ja genauso, also meine Frau ist ja auch in Elternzeit, das heißt, es war jetzt kein Problem, dass wir irgendwas übereinander kriegen mussten, ihren Urlaub, meine mobiles Arbeiten mit irgendwas von ihrem, sondern bei ihr war es total flexibel.
Mit Kollegen, die mit denen ich abstimmen musste und quatschen.
Ja, alles. Genau, es war ja, jetzt nur, super. Es musste nur bei mir passen und das wäre jetzt bei euch dieselbe Situation. Du bist in Elternzeit.
Ja.
Und was deine Frau möglich machen kann, das geht. Und dann macht ihr das einfach. Also
ja, kann schon sein, dass es da eventuell demnächst mal eine längere Auszeit gibt. Apropos Auszeit. Was machen wir denn in unserer nächsten abendlichen Auszeit, wenn wir uns mal wieder den Film- und Videogeschehen dieser Nation anwenden wollen? Gott, was war denn das für ein Satz? Ey, Alter, ich hab mir jetzt noch ein BMW gemacht, ich bin hartdicht.
Ja, der war schön, der Satz.
Robert, was schauen wir jetzt hier? Butter bei die Fische.
Wir gehen ins DC-Universe und schauen uns
DC? DC ist.
Auf welchen Streaming-Dienst gehen wir denn?
DC wir ist gehen. Spider-Man. Nee.
Nee. Batman? Das ist genau Marvel.
Watchmen?
Oh, Watchmen.
Batman, solche.
Schauen wir Sachen. Watchmen?
Und Batman.
Nein. Wir gehen nicht in die Watchmen-Richtung, wir gehen eher so ein bisschen in die Batman-Richtung. Und zwar zu seinen Schurken rüber. Wir schauen uns Birds of Prey an auf Netflix.
Oh, der ist doch viel zu alt.
Der ist von 2020, der
das erfüllt das Kriterium. Echt? Den hatte ich mir auch schon
ausgesucht. Uralt, aber den will ich eh schauen. Das ist gut. Hätte ich nie vorgeschlagen, weil ich dachte, der ist zu abgestaubt. Aber
stimmt, The Emancipation of Harley Quinn heißt er im Untertitel.
Ich hatte kurz überlegt, ob du nicht Schumacher raussuchst für uns.
Oh nee. Oh
Gott.
Habe ich auch gesehen, dass der neu ist, aber hat mich so gar nicht getriggert.
Ja, der Harley Quinn Film, der ist ja sehr umstritten. Manche finden ihn sehr scheiße, manche finden ihn gar nicht so scheiße.
Harley Quinn war auch eine Aufgabe bei meinem Junggesellenabschied, kann ich mich noch erinnern. Habe ich neulich, oder muss ich regelmäßig das Buch angucken, was du mir gemacht hast, Christoph?
Aha. Also eine Verbindung zu dieser Woche kann ich euch schon nennen. Es spielt wieder Mary Elizabeth Winstead mit. Ob das jetzt was hilft, weiß ich nicht, aber das werden wir dann wissen, wenn wir ihn gesehen haben.
94% Übereinstimmung.
Na, das ist doch gar nicht so verkehrt.
94% von 8 Punkten sind, gut, lohnt sich noch.
Ach, und eine Sache möchte ich euch ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt picken darf, aber das ist wieder eine Serie, wo wir die ganze Staffel besprechen müssen. Sex Education geht weiter.
Oh ja.
Das sollten wir einsteigen, damit wir da
Zeit haben. Du schaust bitte erstmal Discovery fertig, da will ich endlich mal drüber reden.
Ach so. Ja gut, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Sex Education schaue ich mit meiner Frau, Discovery ohne. Das sind ja völlig unterschiedliche
Badeschlangen. Ganz andere Welt.
Ganz andere Queue.
Jetzt kommen wir nicht mit einige Sachen, glaube ich, gell? Einige neue Staffeln von Serien.
Ach ey, acht Stunden.
Haus des Geldes ja auch.
Ja, das guckst du ja alleine mittlerweile.
Ja, wahrscheinlich.
Schöne Art zu sagen, das gucke ich nicht mehr.
Antichredito hat mich zu sehr genervt und dieser Cliffhanger mitten in der Staffel, das hat mich wirklich geärgert. Das macht mich immer noch mich sauer auch. Auf die Serie.
Hat mich auch geärgert, ja. Mal gucken, ich glaube, ich werde es doch schauen. Ich bin jetzt pod-committed, ich habe so viel davon gesehen.
Tja, Sunken Cost Fallacy, ne?
Ja.
Ja.
Jo.
Also,
dann
Birds of Prey,
machen wir nächste drauf, Woche. Oder?
Und ich würde jetzt versuchen abzumoderieren, falls ich noch verbunden bin. Man weiß das ja in dieser Sendung nicht so.
Die Hörer wissen vielleicht gar nicht, wie oft du rausgeflogen bist, aber.
Nein, ich glaube, das kann man nicht mehr zusammenschneiden, sodass das niemand erfährt. Das war einfach die netzkaputteste Sendung, die wir seit langem hatten, glaube ich. Und bevor das jetzt noch ein paar Mal zerhackt wird, verabschiede ich mich und hoffe, dass.
Hast du den Bob noch?
Ja.
Okay, war nur ein Scherz.
Also ich verabschiede uns und alle und Zuhörenden. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Anhören dieser zerlegten Sendung. Und nächste Woche Birds of Prey. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.